So wir wollen heute eine Sache zusammen betrachten aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament, da finden wir die Schattenbilder für das Verständnis und die Erfüllung der Geschehnisse des Neuen Testaments. Dinge, die also uns betreffen. Da schlagen wir 3. Mose, Kapitel 23 auf. Ich habe kein besonderes Textwort, aber wir schauen hinein in die 7 Feste Jehovas. 7 Feste sind es. Bevor wir da hineingehen, müssen wir noch etwas anderes sagen. Sind wir heute in der Zeit des Neuen Testaments, in der Zeit der Gnade, von der Schrift her überhaupt aufgefordert, Feste zu feiern. Und da müssen wir sagen, nein, neutestamentlich haben wir keinerlei Fest. Und denn die alttestamentlichen Feste weisen hin auf die neutestamentlichen Geschehnisse, in denen wir heute leben oder leben werden. Ein Teil liegt bei den Erretteten hinter uns und ein Teil vor uns. Das heißt, die Feiertage im Alten Testament waren mit dem Gesetz verbunden. Gott bestimmte sie in Verbindung mit dem Gesetz. Darum haben wir Feiertage nur im Alten Testament. Und das in Verbindung mit dem Gesetz selbst. Es ist erstaunlich und überhaupt von hohem Wert, welch eine Mühewaltung Gott die damaligen Schattenbilder für uns letztlich bestimmt hat. Uns die Ordnungen zukünftiger Geschehnisse verständlich und klar zu machen. Diese 7 Feste waren mit dem Gesetz ganz, ganz eng verbunden. Sie waren, wie die Bibel sagt, heilig. Und der Herr nennt sie in Vers 2 unseres Kapitels meine Feste. Daher nimmt es uns nicht Wunder, wenn Zuwiderhandlungen sehr hart gestraft wurden, Vers 29, wo es heißt, sämtliche Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Ähnliche Todesdrohungen für Ungehorsam finden wir bei den anderen Festen, zum Beispiel beim Passa, in 2. Mose 12, 19. Wir müssen das jetzt nicht aufschlagen. Gott wollte, dass sein Wort ernst genommen und genau genommen werde. Was betrifft auch der Mahlfeier Jesu und der vorausgehenden Reinigung für uns eine ganz, keine geringe Bedeutung, könnten wir sagen, hat. Wir gelangen an dieser Stelle auch zu der Frage, besitzen wir heute überhaupt noch Beziehungen zu Festen? In der Weise, dass sie kalendermäßig sind, nicht. Und die Feste, die uns bekannt sind, die uns erinnerlich sind vom Kalender her, sie stehen in irgendeiner Weise mit geschichtlichen, weltlichen oder weltreligiösen Ereignissen zusammen. Ich darf noch etwas vorausschicken. Diese 7 Feste, mit denen wir hier zu tun haben, beinhalten für uns einen Ablauf des Lebens eines Gläubigen oder auch der Ablauf der Gemeinde historisch. Und das ist von hohem Wert, von Nutzen, das so zu sehen. Ich darf das ganz kurz vorwegnehmen, weil ich es nicht unbedingt wiederholen werde, wenn wir dann durchgehen, dass wir wissen, was gemeint ist. Das erste Fest, das war das Passa, das steht unter dem Motto Errettung. Das zweite Fest, das war das der ungesäuerten Brote, steht in Verbindung mit Reinigung. Das dritte Fest, das Fest der Erstlingsfrucht, steht in Verbindung mit Fruchtbarkeit, was uns betrifft. Das vierte Fest, das war das Pfingstfest, das steht mit Erfüllung und Salbung in Verbindung. Das war das Fest der Wochen. Und das fünfte Fest, das Fest der Posaunen, ist die Wiederkunft Jesu. Und das sechste Fest, das war das Versöhnungsfest, Richterstuhl Christi. Und das siebente Fest, das Laubhüttenfest, Eingang in die Ruhe oder Ewigkeit. Das sind die Bedeutungen der sieben Feste von 3. Mose 23. Wir kommen zum ersten Fest, das Passa. Das finden wir in 3. Mose 23, Vers 6, 5, Vers 5. Da heißt es, im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden ist Passa dem Monat. Also am 14. des ersten Monats. Dieser Monat, Abib, der erste Monat, war nicht kalendermäßig der erste, sondern Gott sagt, dieser Monat, der erste, wo ihr auszieht, der soll euch der erste sein. Die hatten einen anderen zeitgemäßen Monat von Ablauf. Aber wir sehen, dass mit den Festen, dass mit der Errettung eines Menschen, eine andere Zeitrechnung. Die Zeitrechnung der Ewigkeit beginnt. Und zwar beginnt unsere Ewigkeit der Wiedergeburt nicht, wenn wir beim Herrn sind, sondern schon hier, bei der Errettung. Das ist eigentlich der Hintergrund dafür. Nun, Israel hatte das Passafest. Es war die Erinnerung an Israels Befreiung aus Ägypten. Ägypten ist ein Bild der Knechtschaft. So wird es auch im Alten Testament genannt, herausgeführt aus der Knechtschaft Ägyptens, wobei ein Passa-Lamm geschlachtet werden musste. Dieses Passa-Lamm war ein Lämmlein, das sie am 10. des Monats in ihre Häuser nehmen mussten, um es lieb zu gewinnen. Die Kinder spielten im Zimmer mit diesem Lämmlein und am 14. zwischen den zwei Abenden wurde das geschlachtet. Ein Bild auf Christus, den wir lieb gewinnen müssen, um sein Opfer zu verstehen. Das haben wir hier zu sehen. Und dieses Blut, das an den Seiten und Oberschwellen angestrichen werden musste, war praktisch die Garantie dafür, dass das Gericht, das Gott über Ägypten, ein Bild der Welt ausgesprochen hatte, vorübergehen musste. Die Israeliten hatten Weisungen, eine Menge Weisungen, die sie einzuhalten hatten. Und Gott sagt in 5. Mose 11, Vers 20, sie sollten sich das selbst an ihre Türen anbringen, nämlich das Wort Gottes. Sie sollten es an ihre Stirnen, an ihre Hände und im Haus an ihre, da sollten sie das da anbringen. Und ich habe mal so ein Ding mitgebracht, das wäre da als ein hebräisches Zeichen drauf. Und das haben die Juden heute noch an jeder Eingangstür inwendig. Heute nimmt man Tesa, damals hat man was anderes angeklebt und ich gehe da mal herein. Ich habe mir das extra geschafft. jedenfalls.
Naja, jetzt kommt es.
Und da ist in diesem Ding ist da was drin, und zwar ein Auszug aus der Tora im Hebräischen. Hier sehen wir, ich zeige es mal gerade hier, das ist ein Stück aus der Tora. Ich will es mal gerade rumhalten, die ich nicht gesehen habe. Sie sollten das Wort alle Zeit auch an ihren Türen, wenn sie wo hereingehen, sollten sie sich bewusst sein, das Wort Gottes soll hier bestimmend sein, das Wort Gottes soll ihnen nahe sein, sie sollen sich von der Lehre her im Worte Gottes bewegen. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, sowas mal zu sehen. Man sieht das nicht so allgemein draußen rum, aber hier kann man es schon mal sehen. Und so möchte der Herr, dass auch wir unser Wort an der Tür unseres Herzens aufbewahren, dass wir genau nach seinen Vorschriften tun und halten, damit wir ihm, unserem Gott, entsprechen. Ja, unter der Bedeckung dieses Blutes der Opfertiere ging das Gericht vorüber. Das ist eine gewaltige Sache. Ein stellvertretendes Geschöpf musste sterben, damit das Blut dieses Geschöpfes sie, die in dem Hause waren, am Leben blieben. So fing das an mit dem ersten Opfer, mit dem ersten Fest Israels. Es war praktisch dieses Passa ein Auszug in der Nacht. Sie mussten dann gegen Morgen ausziehen in dieser Nacht. Und das ging ja erst zwischen den zwei Abenden los. Da mussten sie das Passa in Eile essen, weil sie in den Morgenstunden schon aufbrechen mussten. Und so hatten sie nichts mehr zu versäumen. Sie mussten geschult sein, sie mussten begleitet sein, den Gürtel drum, den Stab in ihrer Hand, bei sich, mussten sie das Passa in Eile essen. Dieses Passa hat eine gewaltige Bedeutung, auch für uns. Und neutestamentlich haben wir gleich den Passa, das ein Erinnerungsmahl war, in den späteren Jahrhunderten, Jahrtausenden, war das ein Erinnerungsmahl, so haben wir im Brechen des Brotes ein Gedächtnis seines Todes, nämlich unseres Passa, wie geschrieben steht, 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Es war, wie gesagt, ein stellvertretendes Opfer und die Trennung von der Welt für uns war dort die Trennung von Ägypten, die Loslösung aus der Welt, die Loslösung aus Ägypten und nun Bestimmung. Wir könnten hier sagen, diese Errettung ist die Bekehrung. Passa für uns Bekehrung. So fängt es an, so hat es angefangen mit einem jeden Erretteten. Das war das Erste, was wir hier vernehmen konnten. Das erste Opfer, das gebracht wurde, in der Beziehung des Gesetzes für den Israeliten, der nun Gott entsprechen wollte und der die Feiertage zu halten hatte. Steht also in Verbindung mit Feiertagen. Nun kommen wir zum nächsten Fest, das ist das zweite. Das Fest der ungesäuerten Brote, Vers 6. Da heißt es, und am 15., also gleich am anderen Tag dieses Monats, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest der ungesäuerten Brote war dann 7 Tage lang. 7 Tage. steht doch geschrieben. So dass die beiden Feste ineinander laufen. Das Geschehen ist beim Auszug in der Übereilung. Gott hatte gesagt, ihr sollt in Eile ausziehen heute Nacht, schlachtet das Tier an Ohrschwelle, Seitenschwellen, das Blutrecht, heute Nacht kommt, um Mitternacht kommt der Würgeengel und wird alles ermorden. Wo dieses Blut ist, geht er vorüber. Das heißt, wer errettet ist, der ewige Tod ist an ihm vorübergegangen, weil wir ein Opfer Christus haben. Und nun läuft dieser 14. des 1. in den 15. hinein, da ist nun das Fest der ungesäuerten Brote. Beim Auszug hatten sie keine Zeit mehr, ihren Teig, den sie vorbereitet hatten, noch durchsäuern zu lassen, weil das einige Tage stehen musste, bis das ganz durchsäuert war. Also ließen sie den Sauerteig weg und gingen mit dem ungesäuerten Teig bereits aus Ägypten heraus. Und so konnten sie gottgemäß das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Heute essen die Juden noch den sogenannten Matzen. Das ist ungesäuertes, es schmeckt furchtbar, ich habe es also schon gegessen, man muss das alles mal erlebt haben. Das ist, sieht aus wie, Knäckebrot, so ähnlich sieht es aus. Das ist also Mehl und Wasser und man hat das bei leichter Erwärmung trocken werden lassen. Man darf an nichts denken und muss abschalten und kann es runterbringen. Nun gut, ist wie es ist, das war ein Fest. Und das, was uns auffällt, es war ja gesagt, dieses zweite Fest schließt sich direkt zeitlich, läuft über in das erste, in das nächste. Das heißt, wenn jemand errettet ist, und das zweite bedeutet ja Reinigung, sie mussten den Sauerteig herauslassen, hinaustun. In den Erinnerungen der Feste gedachten sie daran, die hatten strenge Weisungen, sie mussten allen Sauerteig aus ihren Zelten und Häusern hinaustun, wenn das Fest kam. Irgendwo im Garten haben sie ein Loch gemacht, da haben sie den Sauerteig reingetan und zugedeckt, dass nichts ranging. Für die 7 Tage durfte in den Häusern kein Sauerteig sein. Dieser Sauerteig ist das Bild der Sünde, immer in der Heiligen Schrift. Manche haben schon da rückwärts denken wollen, das stimmt nur mit der Bibel nicht. Das in Einklang zu bringen, ist immer ein Bild der Sünde. Sie mussten den Sauerteig hinaustun, fest der ungesäuerten, der sündlosen Brote, könnten wir sagen. Und jetzt sehen wir schon, wie eng das zusammensteht, Reinigung, fest der ungesäuerten, und das vorher genannte erste Fest, das Passafest, wobei wir Errettung und Reinigung eng verbunden sehen. Wer zu Jesus kam, wer zu Christus findet, der darf erleben, dass seine Übergabe im Glauben an Christus auch zugleich eine Reinigung ist. Durch die Vergebung wird die Schuld der Vergangenheit durch das Blut des Christus, unser Passa, gereinigt. Und das stellt nun hier das zweite Fest dar. In diesem zweiten Fest, es folgte also unmittelbar auf das Passah, das Zeichen dieses Festes war, und das wollen wir uns merken, das Hinaustun des Sauerteiges aus ihrer Mitte. Weil der Sauerteig in der ganzen Heiligen Schrift das Symbol der Sünde ist. Und neutestamentlich dürfen wir dazu sagen, nachdem das Opferblut Christi in Anspruch genommen worden ist, erfolgt nun durch das Hinaustun der Sünde die echte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und zwar in heiligem Wandel als eine Folge der Befreiung, die wir im ersten Festopfer haben, im Passa. Und wenn nicht aller Sauerteig hinausgetan wurde, blieb bei der Bekehrung auch die völlige Befreiung vom eigenen Wesen und allem Eigenwillen aus, wie es auch heute noch ist, dass selbst Kindern Gottes so manches an Sünde anhaftet, weil es bei der Bekehrung nicht nach dem Willen Gottes, seines Wortes, hinausgetan worden ist. Wir haben also die heilige Pflicht, selbst nach der Bekehrung, sobald wir im Kleiderschrank oder im Keller noch Sauerteig finden, ihn hinauszutun. Sobald wir noch Sünden der Vergangenheit entdecken, da wollen wir es hinaustun. Und dann kommen wir zum dritten Fest, das hieß Frucht. Wir finden das dritte Fest in Vers 10. Da heißt es, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Das ist also das Fest der Erstlinge. Und es ist das Fest der Erstlingsfrucht. Das Erste, was sie im Land der Verheißung ernten sollen, gehörte dem Herrn. Denn die Erstlingsfrucht gehört Gott. Und in 2. Mose 23, 19 lesen wir, das Erste der Erstlinge deines Landes sollst du in das Haus bringen. Es gehört dem Herrn. Die erste oder die beste Frucht im Lande der Verheißung soll dem Herrn Jesus gehören. Gott wollte in Israel Frucht sehen. Wir pflanzen in unsere Gärten Obstbäume nicht mit dem Ziel, im Herbst ein anständiges Laub zu besitzen, sondern wir pflanzen Obstbäume der Frucht wegen. Wir wollen Frucht ansehen. Und dafür gab Gott im Lande der Verheißung Israels seinen Segen. Gott hatte gesagt, dass es ein Land sein soll, in dem Milch und Honig fließt. Dieses Fest deutet hin auf Ostern. Der Jesus will auch, aber auch an uns Frucht sehen. Johannes 15, 8. Dadurch wird der Vater, steht dort geschrieben, verherrlicht. Durch Frucht wird der Vater verherrlicht. Und weil der Herr Jesus, es ist, der am Kreuz gestorben ist und die größte Frucht aller Zeiten einbrachte, konnte er, unser Herr, als das gute Weizen kommen, wie geschrieben steht, in die Erde fallen und viel Frucht bringen. So steht es geschrieben. Der Herr Jesus ist also die Erstlingsfrucht, so steht es auch geschrieben, auf dass er in allem der Erste sei. Der Erstling des Fleisches, der Erstling aller Brüder, der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene, viermal wird über ihn als der Erstgeborene, der Erstling gesprochen. Damit ist er, Christus, dieser Erstling, den wir im Alten und Neuen Testament, im Alten vorgeschattet und im Neuen in der Erfüllung finden. Als Erstling und Erstlingsfrucht ist Jesus Christus aber auch in den Himmel eingegangen. Und da muss ich sagen, es steht auch im Jakobus Kapitel 1, Vers 18 geschrieben, dass auch wir, die wir zur Gemeinde gehören, eine gewisse Erstlingsfrucht des Herrn sind. Weil wir zu seinem Leib gehören, kann der Leib keine andere Position einnehmen als das, welches das Haupt einnimmt, Christus. Das geistliche Fest der Erstlingsfrucht ist dann unser Fruchtlohn, der in der Ewigkeit offenbar wird, weil Christus in die Erde gefallen ist und als Samenkorn zu Ostern diese wunderbare Rettungsfrucht für uns alle zu erwirken. Damit haben wir das dritte Fest. Diese drei Feste waren an dem ersten Monat zu feiern. Sie lagen dicht beieinander. Wir lesen hier keinen besonderen Tag, aber es war, dieses Osterfest lag am 16. Am 16. dieses ersten. Das heißt also, für die Israeliten entstand ein Problem. Am 14. mussten sie das Passa in ihren Häusern feiern. Am 15. da war ein besonderes, drei Feste gibt es in Israel, da mussten sie nach Jerusalem. Und das war das zweite, das vierte und das siebente. Und da mussten sie also am 15. fort und am 16. mussten sie ja die Erstlingsgabe schon beim Priester in Jerusalem abgeben. Und da fielen also Feste irgendwie zusammen. Und das war für solche, die weiten Weges waren, ein Problem, sodass man später dazu überging und kam schon Tage vorher nach Jerusalem, feierte dann in Jerusalem das Passa. Nahm dann das zweite Fest, das 7 Tage dauerte, am übernächsten Tag dann als das Osterfest, die Erstlingsfrucht, mit eingebaut und erlebte dann dort die Tage, um an diesem ersten Tage, diesem ersten Monat dort zu sein. Wir kommen dann zum vierten Fest. Dieses vierte Fest ist ein Fest, über das wir interessanterweise in Vers 15 lesen. Da heißt es, und ihr sollt euch zählen, vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Webegabe dargebracht, das ist Ostern, es sollen 7 volle Wochen sein, 7 mal 7 ist 49, und dann heißt es, und bis zum anderen Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Und das sollt, und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen aus euren Wohnungen. 2. Sollt ihr Weidebrote bringen? 2. Und zwar von je 2 Zehnten feinen Mehl. Soll es sein, gesäuert. So, soweit. Das vierte Fest, das Pfingstfest, das Fest der Wochen auch genannt, war ein Fest in dem Monat Sivan. Der Monat, der vierte Monat Sivan gefallen. Nach dem Fest der Erstlingsfrucht, nach Ostern, wenn die ganze Ernte eingebracht ist. Das heißt also, dieses Fest erinnert an die ganze Ernte. Da sollten sie 2 gebackene Webebrote herstellen und diese 2 gebackenen Webebrote sollten sie nach Jerusalem zu den Priestern bringen. Und da finden wir hauptsächlich eine Sache, da heißt es hier, gesäuert. Und das haben die Israeliten nie verstanden. Wenn sie den Sauerteig nicht hinaustragen, soll selbige Seele in Israel getötet werden. Und plötzlich sollen sie für eine Opfergabe ins Heiligtum ein solches bringen, die Säuer, heißt es hier. Das haben die Israeliten nicht verstanden. Aber wir dürfen es verstehen, weil wir hier in diesem Fest in Sonderheit angesprochen sind. Nämlich, hier wird gezeigt, dass dieser Sauerteig Gefäßen zugeordnet ist, die noch mit Sünde verbunden sind. Nach dem Neuen Testament, nach Apostelgeschichte 2, ereignete sich Pfingsten genau 50 Tage nach Christi Auferstehung und war das Kommen des Heiligen Geistes eben in der Gestalt des Gestalters der Gemeinde, des Brautwerbers der Gemeinde, so kennen wir ihn, den Heiligen Geist. Und die zwei Brote zeigen also die Gemeinde aus Juden und Heiden, und zwar zu einem Leibe zusammengefügt, wie wir das lesen. Und daraus resultiert auch in 1. Korinther 12, 13 die Taufe der Gemeinde. Sie zeigt den Sauerteig als ein Bild der Sünde. Das war das neue Speisopfer, nämlich etwas ganz Neues, das gebracht wurde. Ein Opfer, das zwar vom Himmel her mit seinem Geist verbunden werden sollte, aber in Gefäße, die unrein sind, Sünde haben. In welcher sich die Gemeinde ja befindet. Johannes 17, 11. Wo der Herr sagt, diese sind in der Welt. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber in der Welt. Und solange wie wir im Fleische in der Welt sind, haben wir jene Möglichkeit der Sünde beständig an uns. Das etwa ist nun hier das vierte Fest. Es steht unter dem Motto Erfüllung und Salbung. Dann kommen wir zum fünften Fest, wobei gleich bemerkt werden muss, das fünfte, sechste und siebente liegt in einem Monat, wie wir sehen. Es ist der siebente Monat. Da liegt also fünfte, sechste und siebente. Es ist der Monat Tischri, der siebente Monat im Hebräischen. Hier wird es das Fest der Posaunen genannt, Vers 24. Da heißt es, rede zu den Kindern Israel und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats soll euch Ruhe sein, ein Gedächtnis des Posaunenhalls, eine heilige Versammlung. Das war eine besondere Gelegenheit der Sammlung Israels. Die Israeliten sollten zusammenkommen, wenn die Posaunen erschollen. Prophetisch ist diese Sammlung Israels für uns die Vollendung der Gemeinde. Letzte Posaune, 1. Korinther 15, 51 oder 1. Thessalonicher 4, 13. Die Wiederkunft Jesu, da lesen wir und Posaune wird es, in Verbindung mit der ersten Phase der ersten Auferstehung. Wir kämen zum 6. Das war also an dem 7. Monat am 1. Und jetzt liegt das alles dicht beieinander, 9 Tage später, Vers 27. Doch am 10. dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll es euch sein. Das Fest der Versöhnung, es folgte also zeitlich nur ganz kurz, unmittelbar auf das vorige und charakterisierte für Israel Leid, Reue, Kasteiung, Buße, aber auch Bekenntnis und daraus Versöhnung mit Gott. Damit Gott seine besondere Liebe an sein Volk überhaupt erweisen konnte, hier sehen wir, dass Sünde jenes hemmende Werk des Vollzuges gegenüber Gott ist. Neutestamentlich ist es der Richterstuhl Christi, bei dem die letzten Sünden in die Vergebung durch die Kraft des Blutes Jesu kommen. dem dann als der Versöhnungsfall dann nun das hochzeitliche Mahl des Lammes einfließt. Es ist eine wunderbare Sache, die wir hier haben. Dem folgt dann das letzte und siebente in Vers 34. Aus zeitlichen Gründen kann ich das nur kurz eingehen. Rede zu den Kindern Israel und sprich am 15. dieses siebenten Monats, also 4 Tage später, danach, ist das Fest der Laubhütten 7 Tage im Jehova. Also, am 15. dann. 10 und 5, 15. So, 5 Tage später war das. Dieses siebente ist das Laubhüttenfest. Es zielt auf die Ruhe ein, die Israel einmal erhalten wird im tausendjährigen Reich. In Hebräer 4, Vers 9 wird gesagt, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes. Es ist das siebente Jahrtausend. 7 ist die göttliche Zahl im hebräischen Shiva. Und das siebente Tausend oder die 7 hat ja immer eine Bedeutung. Jedes siebente Jahr, jeder siebente Tag, jedes siebente Jahrtausend hat eine besondere Bedeutung im Worte Gottes. Neutestamentlich ist es die ewige Ruhe nach 2. Thessalonicher 1,7, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Es ist das Ziel und die Erfüllung und die Sehnsucht aller Gläubigen, es verbindet uns mit der Ewigkeit. Ich darf hier noch einmal zusammen einen Zusammenhalt und Rückblick geben. Das erste Fest deutet auf Errettung, Passa, Befreiung aus dem Land Ägypten für Israel, Trennung von der Sünde, für uns Errettung von der Welt, Vergebung von unseren Sünden durch Christus. Unser Passa, das uns mit der Ewigkeit verbindet. Das zweite Fest, das zeitlich ineinander floss. Das Fest der ungesäuerten Brote. Der Sauerteig für Israel, schattenhaft, für uns die Sünde wird hinausgetan. Wer die Sünde nicht hinaustut, steht unter Schuld. Im Alten Testament Tod. Der Tod war dafür ausgedrückt. Und die Gemeinschaft, weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, aber durch das wunderbare Opfer Jesu Christi und dem dann folgenden Heiligen Geist bei der Ausgießung zu Pfingsten damals, tritt Gott uns entgegen und nimmt eine Gemeinschaft mit uns ein, die es bislang nie gegeben hat. Der Heilige Geist in uns, den unreinen Gefäßen. Darum finden wir dann beim 4. Fest die eigentlichen Anweisungen. Dann kommt das 3. Fest, der Erstlingsfrucht. Wir sollen Frucht bringen, weil wir einen Herrn haben, dem wir untergeordnet ist, der Fleisch wurde, Mensch wurde, darin starb und in seinem Tod die größte Frucht brachte. Wir sollen mit Christus sterben, damit wir fruchtbar werden für ihn. Wer nicht stirbt, der Herr hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, der Herr lässt uns gnadenvoll geistlich an seinem Tod durch Mitsterben Christi teilhaben und dadurch kommen wir in die Frucht, in die Fruchtbarkeit. Das war das 3. Fest, es deutet hin auf die Erstlingsfrucht Christus. Das 4. Fest, dann Pfingsten, die volle Ernte, nur durch den Heiligen Geist kann es zu einer vollen Ernte kommen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für uns, eine gewaltige Sache, die in dieser Form mit Versiegelung der Sicherheit unserer Seelen nie wieder sein wird und nie vorher war. Dem folgt dann das fünfte, das Fest der Posaune, die Wiederkunft Jesu. Für Israel hat die Wiederkunft, die zweite Wiederkunft, eine völlig andere Bedeutung, die wir hier aus zeitlichen Gründen nicht eingehen können. Aber die erste Wiederkunft Jesu für uns, die Aufnahme in des Himmels Herrlichkeit. Das sechste Fest, das dann gleich in einem Monat kurz danach ist. Wir sehen die Verbundenheit der Geschehnisse, wenn der Herr Jesus kommt, kommen wir nicht gleich zum hochzeitlichen Mahl, sondern da geht es zum Richterstuhl des Christus. Versöhnung war der Ausdruck für Israel, Kasteiung, Reue, Buße, Bekenntnis und Annahme der Vergebung, damit Gott seine Liebe an ihnen vollziehen kann. Nachdem die letzten Dinge am Richterstuhl des Christus geordnet sind, werden wir die Liebe Gottes in einem Ausmaß erfahren, in dem neuen Auferstehungsleib, wie wir es uns hätten nie träumen lassen können. Dem folgt dann die Hochzeit des Lammes und das siebente Fest, dann ein Laubhüttenfest, von dem hier geredet wird. Sie mussten sich Palmzweige holen, Laub holen und mussten in ihren Häusern so kleine Zelte aufschlagen und mussten an, da drin die Zeit verbringen, mussten dann sich mit Gott beschäftigen, beten und lesen. Und es deutet hin auf die ewige Ruhe. Es durften keine Beschäftigungen nachgegangen werden. Es musste absolute Ruhe herrschen. Eine Hinwendung, ein Hinweis auf die Ruhe, die in Christo jenen Israeliten damals und uns heute gegeben ist, wenn sie in die Ruhe des Millenäischen Reiches nach diesen furchtbaren Ereignissen des Gerichtes kommen werden. Und wir, die wir aus der Welt heraus errettet worden sind, werden eingehen in die Ruhe himmlischer Herrlichkeit. So haben wir also in diesen sieben Festen eine wunderbare Mitteilung des Wortes Gottes, die natürlich reichhaltiger auszulegen wäre. Man könnte über jedes einzelne Fest darüber sprechen, das wäre schon da möglich. Aber der Herr will uns hier etwas zeigen, dass wir auch einen Überblick bekommen. Und so der Herr will und wir leben, sei denn, dass er uns abruft oder dass er kommt und uns alle aufnimmt, dann wird es nicht stattfinden. Aber wenn es stattfinden sollte, dann werden wir, so der Herr will, im nächsten Mal eine Fortsetzung halten. Und zwar ein hochinteressantes Thema, das ich nur andeuten möchte in Verbindung mit den sieben Festen, dann eine völlig andere Schau des Wortes Gottes aufzunehmen, über das der Herr jetzt Licht gegeben hat vor wenigen Tagen. Und ich habe mich da also hinsetzen müssen und muss in den Opferungsbuch noch einen Nachtrag vollziehen, weil das jetzt in der Bearbeitung ist. Und das möchte ich mit eingenommen wissen. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir heute hier ein wenig erkannt haben von 3. Mose 23, der sieben Feste, die Israel halten musste, die für Israel vorgeschrieben waren. Sie mussten schattenhaft die Feste feiern, damit wir Verständnis haben für unseren Werdegang, sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinde Jesu weltweit, von dem Einzelnen, wo die Gemeinde ins Leben gerufen wurde, durch die Gabe des Heiligen Geistes, welcher der Gründer der Gemeinde ist, bis in die Ewigkeit. Und der Herr möchte Gnade geben, dass wir dafür Licht aufnehmen, Verständnis erlangen und uns seines Wortes erfreuen. Amen.